Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Da kommt der Kollege Toss von der Allianzstiftung.
Klar, wir machen CT, aber nur 5 Minuten. Ja.
Hallo Detlef. Danke für den Start. So, meine Damen und Herren, ich habe einen Startschuss gehört und jetzt starten wir. Es ist 3:15. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Mein Name ist Bertolt Franke, ich bin Leiter des Goethe-Instituts in Prag und wir haben hier eine lange Strecke vor, nämlich vom Buch zum Bot über Autonomie, Glauben und Medien von Luther bis heute. Also ein anspruchsvolles Programm für eine knappe Stunde. Die Protagonisten hier vorne werde ich Ihnen gleich vorstellen. Eine Bemerkung vorab, warum macht das Goethe-Institut eine solche Veranstaltung? Warum nehmen wir uns dieses Themas an? Das tun wir, weil das 2017er Jahr als Lutherjahr uns beschäftigt, als Goethe-Institut nicht nur in Prag, aber besonders auch in Prag. Und wir haben dort vor, in einer größeren Performance, Theater, Recherche, Denk- und Darstellungsfabrik-Situation zu versuchen, von 1517 einen Dreischritt zu machen, indem wir das kulturelle, geistige und technologische Szenario 1517, das ja auch ein Medienszenario ist, ein Szenario, das geprägt ist vom Durchbruch dieser neuen Medientechnologie des Buchdrucks, dass wir von dort aus einen weiten Sprung über 400 Jahre machen nach 1917, von Luther zu Lenin, von der Reformation zur Revolution, wo wir auch wieder Anfang des 20. Jahrhunderts ein kulturelles und zivilisatorisches Medienszenario untersuchen wollen und die speziellen Auswirkungen, die das auf das, was da politisch passiert hat. Und dann wollen wir das natürlich in der Absicht alles tun, um 2017 besser zu verstehen, also 1517, 1917, 2017, wo wir wiederum in einer völlig umgewälzten technologischen, medientechnologischen Welt sitzen, in der natürlich auch politisch Dinge sich ereignet haben, die wir vielleicht so vor 2, 3, 4, 7 Jahren nicht voraussehen konnten. Ein anspruchsvolles Programm. Und bevor wir die Kollegen hier vorstellen. Alexander Klose ist unser Kurator für die Veranstaltung im Herbst in Prag. Kannst du uns mit 2, 3 Sätzen sagen, was uns da erwartet, damit wir möglichst viele von hier jetzt schon gleich dorthin locken können?
Ja, vielen Dank. Du hast jetzt natürlich schon relativ viele Sätze gesagt. Vielleicht nochmal angefangen bei Luther. Also ich wurde gebeten, ein Konzept zu entwickeln, das sich zum Lutherjahr verhält und irgendwie auch zur Oktoberrevolution 1917. Und der erste Gedanke, der mir kam, wenn man sich fragt, was ist denn heute sozusagen die aktuellste Frage, mit der wir uns in Bezug auf Luther beschäftigen, jenseits von theologischen Fragen, dann ist es ja wahrscheinlich die, dass seine Geste sowas wie eine Begründungsgeste für das neuzeitliche oder moderne autonome Individuum war. Und dass diese Autonomie wesentlich durch das Verhältnis zwischen dem einzelnen Menschen und dem Buch also der von ihm übersetzten Bibel, die dann eben gleichzeitig über die neu in die Welt gekommene Drucktechnik massenhaft verbreitet wurde und insofern vielen zugänglich gemacht wurde, dass also sonst eine Begründungsgeste ist für die moderne Idee von Autonomie. Und dann die Frage, okay, und was ist aus dieser Autonomie heute geworden? Wir haben auch jetzt natürlich ganz vielfältige einzelner Mensch-Medienbeziehungen und die Hauptbeziehung, die einem einfällt, ist natürlich die zwischen uns und dem Smartphone und die Entitäten oder hinter dem Smartphone, die sozusagen den Gedankenverkehr organisieren, das sind ganz häufig Bots. Deswegen also dieser Titel vom Buch zum Bot, weil wenn man heute nach Autonomie fragt, dann fragt man vielleicht gar nicht mehr so sehr nach der Autonomie von Menschen, sondern nach der Autonomie, nach der möglichen Autonomie von Maschinen oder von Robotern. Und das ist sozusagen der große Bogen, der da gespannt werden soll. Also die Frage der jeweils historisch unterschiedlichen Verhältnisse zwischen dem Einzelnen und der Macht und wie Medien diese Verhältnisse organisieren. In diesem Dreischritt, wie du gesagt hast, der Oktoberrevolution als eine Zäsur, wo nämlich die Massenmedien, die sogenannten Massenmedien ins Spiel gekommen sind.
Dankeschön. Damit hat sich Alexander Klose schon vorgestellt. Er ist Historiker, Philosoph, Kulturwissenschaftler, hat als Journalist gearbeitet, unter anderem für die FAZ, für die Süddeutsche, hat Ausstellungsprojekte gemacht, hat ein schönes Buch geschrieben im Mare Verlag, das Containerprinzip, wie eine Box unser Denken verändert, hat zusammen mit Hanna Hurzig und der Mobilen Akademie gearbeitet und Schwarzmärkte veranstaltet und ist jetzt im Wesentlichen freiberuflicher Konzeptentwickler, Ausstellungsmacher und Publizist, Alexander Klose. Neben ihm Dr. Stefan Schäde. Er ist Direktor der Evangelischen Akademie in Loccum, ein bekannter Spieler in der deutschen intellektuellen und politisch-intellektuellen Debatte. Die Evangelische Akademie ist dafür bekannt, Debatten und Reflexionen anzuregen. Und zwar eigentlich so lang, wie lang gibt es die Evangelische Akademie?
70 Jahre.
70 Jahre, also eine Wegbegleiterin der gesamten westrepublikanischen Bundesrepublik. Er war als Geistlicher, der er auch ist, vor allem auch als Wissenschaftler oder ist bis heute als Wissenschaftler tätig. Er hat ein Habilitationsprojekt, wenn ich hier richtig informiert bin, ist das schon zu Ende?
Das ist schon längst zu Ende, genau.
Ja, worum
ging es da? Da ging es um Anfang und Ende des Lebens und das in der naturwissenschaftlich theologisch-philosophischen Diskussion. Ja.
Wir freuen uns, dass Sie hier sind, Herr Dr. Schäde. Professor Andreas Bernhard kommt aus Berlin, aber lehrt an der Leuphana. Das ist eine hochinteressante Universität. Und er hat als Professor, nein, ich fange mal andersrum an, er hat auch eine journalistische Karriere hinter sich oder schreibt viel in wichtigen deutschen Organen. Er hat promoviert, glaube ich, mit einer Geschichte des Fahrstuhls, als Buch erschienen beim Fischer Verlag. Und er ist Co-Direktor des Center for Digital Studies an der Leuphana Universität im Norden Flensburg.
Lüneburg.
Entschuldigung, ich habe hier einen englischen Text, wo das nicht drinsteht. So, wichtig ist, er hat ein neues Buch auf dem Markt, das ist wohl ganz frisch, 2017. Das heißt, das Wissen des Profils über das Selbstdesign in der digitalen Kultur, in dem es darum geht, wie Charaktereigenschaften und die Erfassung von Profilen historisch und technologisch sich entwickelt haben als eine spezielle Technologie und wird uns sicherlich in dem Bereich weiterhelfen, wenn wir diesen Weg des europäischen Autonomiekonzepts in die Jetztzeit hinein betrachten werden. Erstes Szenario ist im Prinzip schon von Alexander Klose genannt worden, eine Welt, in der Texte verfügbar werden, in der Texte veröffentlicht werden, in der Texte multipliziert werden, in der Texte, die bisher nicht verstehbar waren, in die Sprache der vielen Menschen hineinkommen. Das ist die Luther-Welt. Eigentlich vorher ist schon etwas passiert. Die Religionen sind Schriftreligionen geworden, jedenfalls einige von denen. der moderne Mensch als autonomer Mensch ist immer als lesender Mensch in unserem bürgerlichen Zeitalter konzipiert worden. Hier sehen wir einen wichtigen Schritt, der im 16. Jahrhundert gemacht wird. Aber vorher wäre doch die Frage, bitte an den Theologen, ist es nicht so, dass eine Religion, die sich überhaupt in die Schrift hineinbegibt, schon das riskiert, was Religion im Wesen ausmacht, nämlich das Sakrale?
Wäre gar nicht so schlecht. Also ich bin als Protestant ein Freund der Entsakralisierung von Medien. Wenn überhaupt was heilig ist, dann sind es Gott und sind es Menschengeschöpfe und biblische Texte, dieses Konglomerat von verschiedenen literarischen Überlieferungen sind Vehikelmedien, um überhaupt in irgendeiner Weise vermittelt zusammenzukommen. Und darum ging es auch Luther eigentlich erstmal medial zu entrümpeln, aufzuräumen, aufgeräumte Freiheit zu plädieren und einen ganzen Medienklabaster, der die Kirche infiltriert hatte, zu bereinigen, um durchzudringen zu diesen Texten, von denen Alexander von Humboldt mal gemeint hat, das ist ja ganz merkwürdig, da ist Roman, Lyrik, Poesie, Erzählung, Moral, alles wild durcheinander, beieinander, über viele Jahrhunderte zusammengestellt, völlig zufällig, aber es ist unwahrscheinlich, dass eine kluge Absicht es intelligenter zusammengestellt hätte. Insofern ist es wichtig, sich klarzumachen, dass diese Texte immer nur vermittelte menschliche Rede sind und gerade dadurch die Chance haben, Freiheit freizusetzen und sich zu verhalten zu ihnen, um so einen kritischen Zugang zu religiösen Fragen zu gewinnen.
Die Tatsache, dass wo immer man fundamentalistische Religion hat, der Impuls ist, gegen die Übersetzung, gegen die Demokratisierung der Texte, ist das nicht ein Indiz dafür, dass hier kluge Verteidiger des heiligen Wissens ahnen, dass wenn sie dieses Wissen allen zur Verfügung stellen, sie dann das Entscheidende verlieren, nämlich das Deutungsmonopol über das, was die Menschen denken und was sie glauben sollen?
Das Deutungsmonopol über das, was Menschen glauben sollte, sollte kein Mensch versuchen, überhaupt in Anspruch zu nehmen. Entscheidend ist ja, dass diese Texte nicht so verfasst sind, dass da etwa zwischen den Lücken der Heilige Geist wie ein Affe sitzt, um dann auf die Menschen zuzuspringen. Sie sind zunächst mal als solche da und müssen erfasst, deuten, erfasst und interpretiert werden. Wenn ich sie entziehe und ihnen dann erzähle, was darin steht, ist der hermeneutische Prozess auch gefordert, der gefordert wäre, wenn sie selber sie in die Hand nehmen, diese Bücher und lesen. Gewisse Sympathien habe ich für eine Skepsis zu sagen, naja, man muss das nur in die Hand nehmen, da versteht man es. Und da fällt mir assoziativ eine Situation aus Osnabrück ein, wie da die Dschihadisten vor einigen Jahren Korane verteilt haben. Die evangelische Kirche in Hannover ganz neidisch wurde und sagte, sollen wir das mit Bibel nicht auch machen? Und ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Denn es ist ebenso leichtsinnig, wie wenn man chirurgische Handbücher in der Fußgängerzone verteilt und sagt, nun operiert mal schön. Diese Texte erschließen sich keineswegs von selber, sondern brauchen eben den auseinandersetzenden Diskurs mit Leuten, die sich auskennen. Dafür würde ich mich auch aussprechen. Deswegen war ja auch Martin Luther, Melanchthon, alle dafür, dass es Fachtheologen gibt. Nur die Urteilskraft dessen, was geglaubt und des Glaubens wert ist, liegt immer wieder beim Individuum selber und kann ihm nicht einfach verortet werden.
Geht es denn bei Luther und im 16. Jahrhundert vor allem um Freiheit und um Autonomie oder geht es nicht darum, die reine, wahre Lehre wiederherzustellen? Ich weiß nicht, wer hier eingreifen möchte, bitte.
Naja, das Interessante ist ja, glaube ich, am frühen 16. Jahrhundert, dass eine religiöse Umwandlung und eine Umwandlung der Kommunikationstechnologie Hand in Hand gehen. Das ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Und man könnte sich sogar fragen, ob das nicht in verschiedenen Schwellen der Weltgeschichte, unter anderem auch gerade jetzt, immer zusammenhängt. Ja? Ob gewissermaßen das Erstarken bestimmter Formen von Religion heute auch mit der Medienrevolution des Digitalen verbunden ist. Und was mich aus einer Perspektive, die sich eher mit der Medientechnologie im engeren Sinne, also seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, immer fasziniert hat, war, dass ja genau dieses Standardmodell der Medienkritik, also dass man bei der Erfindung des Telefons im späten 19. Jahrhundert gesagt hat, jetzt wird niemand mehr Briefe schreiben, oder bei der Erfindung des Fernsehens Mitte des 20. Jahrhunderts jeder gesagt hat, jetzt wird nie wieder jemand ein Buch lesen, dass man, wenn man die lutherische Zeit studiert, ja genau das gleiche Argumentationsmodell auf Seiten der Mönche findet, die sagt, jetzt wo es das Buch gibt und die gedruckte Bibel, wird niemand mehr das Wort Gottes verstehen. Ja? Und das hat mich immer interessiert, welche Kontinuitäten der Schriftkritik es gibt, die sich sozusagen zur Autonomie des Menschen oder dessen, der das Wort der Wahrheit hören will, verhält. Ja, das hat mich, weiß nicht, ob Ihnen das auch so ging, aber diese Kontinuitäten und Diskontinuitäten, die sich über ein halbes Jahrtausend vollziehen, wenn es um sozusagen Standardsituationen der Medienkritik geht, die sind ganz interessant.
Das ist auch religionspolitisch aufregend. Also ich komme ja aus Prag. Man könnte sagen, Hus ist so etwa 100 Jahre zu früh gekommen. Er hatte sozusagen nicht diese Medienrevolution im Rücken, um entsprechend auf dem Markt der Möglichkeiten der Rezeption so viel Rückendeckung zu bekommen, auch in der Politik, damit er nicht verbrannt wird.
Ja, das denke ich, das ist ziemlich klar. Also die Zahlen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Luthers Schriften sind schon ziemlich sensationell, weil halt einfach innerhalb von 20 Jahren 7 Millionen Bibeln auf dem, sozusagen auf deutscher Bibeln verteilt waren, weil auch diese Flugblätter in unglaublichen Auflagen, also gemessen an den Bevölkerungszahlen damals, schon gedruckt worden sind. Also die Rede von der Medienrevolution 1517, die macht da so gesehen schon Sinn. Ich wollte noch einen anderen Punkt nochmal aufgreifen, oder eigentlich zwei so irgendwie dialektische oder gegenstrebige oder wie auch immer Dynamiken, die mir da auch in diesen 500 Jahren irgendwie durchgängig vorhanden zu sein scheinen. Das eine, vorhin das Stichwort Desakralisierung, weil ganz offensichtlich gibt es ja schon zu Luthers Zeiten so eine Resakralisierung, also wie man ganz schön zum Beispiel in der Ausstellung in Wolfenbüttel gerade sehen kann. Also alle möglichen Kulte, die um ihn rum gemacht werden, genau die Arten von Kulten, die er selber eigentlich nicht wollte. Dann gibt es aber auch eine Art von Resakralisierung, die total modern scheint, nämlich, und die er selber mitbetreibt, wenn er es vielleicht auch nicht als sakral interpretiert hat, aber von heute muss man es so interpretieren, nämlich, dass sein Bild und auch diese Rose, dass die so wie Markenembleme aufgebaut werden. Und dann, das ist diese andere Art von Resakralisierung, mit der wir heute natürlich überall zu tun haben, dass es eben das Wahn, die ganze Wahnförmigkeit irgendwie so eine sakrale Aufladung hat. Und dazwischen natürlich die Revolutionstexte haben auch eine sakrale Aufladung erfahren. Also das ist irgendwie etwas, dem man sich anscheinend nicht entziehen kann und wo Medien immer so eine Art Doppelrolle spielen, was ich ganz interessant finde.
Das ist, glaube ich, auch ganz ambivalent bei Martin Luther selber. Er hat das zwar verbal immer negativ gefunden, irgendwelche Personen zu verherrlichen. Aber es macht politisch natürlich von Lukas Cranach massiv auch bildpolitisch eingesetzt worden. Diese Gestalt, diese Figur, diese Stilisierung von Männern, das ist ja auch ein Thema, was sozusagen mit unserer Zeit wieder zusammenführt, dass diese starken Männer auf einmal so merkwürdig gefragt sind und steht im krassen Widerspruch zu dem, was sie eigentlich vorhatten.
Ja. Nun kann man sagen, ein Medium und eine Epoche und das nächste. Auf der anderen Seite ist es ja nicht beliebig, welche Medien das sind. Der Eigensinn dieser Medien muss schon beachtet werden. Wenn wir also im Post-Gutenberg-Zeitalter jetzt mal ganz vereinfachend gesagt uns gerade wieder von den Texten und von den Schriften entfernen, dann ist das etwas Spezielles. Könnte man vielleicht überspitzt sagen, dass dieses Zeitalter der Texte und der massenweise verfügten Texte auch das Zeitalter eines Ideals des Bürgers und Citoyens als lesender Mensch, dass wenn das vorbei ist, dass zugleich auch völlig andere Formen von Herrschaft und von kultureller Spezifität erzeugt. Das Entscheidende am Text ist ja, dass ich ihn von mir weghalten kann. Er wird zum Gegenstand. Er wird Gegenstand von Streit in den mönchischen Kulturen, Gegenstand von Streit um die richtige Auslegung. Im Prinzip entsteht da das, was heute Kritik ist. Die These wäre, dass wenn diese Schriften wieder verschwinden in unserem gesamten Kulturmodell, dass diese Distanzierungsmöglichkeit wegfällt und wir quasi um ein entscheidendes Moment des Reflexiven und des Kritischen beraubt sind. Ohne jetzt kulturpessimistisch sein zu wollen, ist das die Dimension der Lage, in der wir uns gerade befinden, durch diese neue Macht der Bilder, durch die neue Macht digital generierter Welten, die eben völlig auch ohne Texte funktionieren können?
Da würde ich eigentlich eher sagen, dass wir wieder mediengeschichtlich in einer Epoche der Retextualisierung sind. Das Interessante ist ja, wenn man sich so Klassiker der Kulturkritik im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ansieht, zum Beispiel Neil Postmans Wir amüsieren uns zu Tode, dann wird ja die Kulturkritik daran gebunden, dass niemand mehr liest, sondern nur noch Bilder sich ansieht im Fernsehen. Und wenn man zum Beispiel so einen sehr rigorosen Medientheoretiker wie Friedrich Kittler nimmt, dann schreibt er im Grunde noch in den frühen 90er Jahren, dass das Computerzeitalter dafür gesorgt hat, dass keiner mehr liest. Und wenn man sieht, was in den 25 Jahren seitdem passiert ist, wenn man sich anschaut, was heute an Textmengen produziert werden im Netz, auf den Smartphones, via Twitter, via Facebook, dann hat man das Gefühl, dass eine Konstellation eingetreten ist in der unmittelbaren digitalen Kultur, die man vor 25 Jahren nicht für möglich gehalten hat, nämlich dass es wieder eine umso stärkere Sozialisation über die Schrift gegeben hat. Und das erscheint mir eigentlich fast, vielleicht jetzt nicht in der ganz großen historischen Klammer bis zu Luther zurück, da haben Sie garantiert recht, aber in der unmittelbaren Vergangenheit des letzten Vierteljahrhunderts ist das, glaube ich, der wahrscheinlich aufschlussreichere Befund.
Aber ich würde das sogar in so einer Linie bis Luther zurückziehen, denn also jetzt sozusagen, wenn man das ganz optimistisch liest, was heute passiert, dann ist das tatsächlich eine radikale Demokratisierung sozusagen der Verfügbarkeit, so nicht nur des Lesens, sondern eben auch des Schreibens. Und das unterscheidet sich dann fundamental, weil bei Luther darf zwar jeder oder soll, ist jeder aufgerufen, diesen sakralen Text zu lesen und sich seine eigene Meinung zu bilden, und das ist sowas wie eine Gründungsfigur, aber diese Texte werden dann eben weiterhin immer nur von einer ganz kleinen Kaste von Menschen geschrieben, und was wir heute erleben, was ja auch irgendwie Niedergang des Berufs mitbringt, dem du mal angehört hast und viel mal lesen, ist ja
Journalismus auf Vinyl, hat es neulich ein Spiegelredakteur genannt, das fand ich gut.
Ist ja eben, dass irgendwie, dass viel mehr Leute schreiben, also um nicht zu sagen alle, und alle irgendwie beteiligt sind an diesem wesentlich über Text vermittelten Meinungsbildungsgeschehen. Das ist irgendwie Niedergang auf eine Art, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Verfügbarkeit, die immer gewünscht worden ist.
Zwei kritische Anmerkungen. Einmal für die Zeit der Reformation selber, dass natürlich die wenigsten lesen konnten. Insofern wurden diese Texte auch weiter vorgelesen. Dann kam es darauf an, wer las wie vor. Also dieses Bildungspathos, was da immer verkündet wird, das ist dann noch sehr exklusiv gesehen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich diese Situation wirklich verändert. Das ist das eine, was ich anmerken möchte. Das zweite, als assoziative Glosse, dass man Luther auch im Blick auf die Freiheitsbestimmung nicht zu sehr verherrlichen darf. Er wird ja immer mit der Gewissensfreiheit assoziiert, und damit hat er mit nichts zu tun. Die Gewissensfreiheit ist eine ganz dornige Frucht der Reformation, und da komme ich nochmal zu Ihrer Frage, hat er nicht auch Lehre implementieren wollen? Ja, unbedingt, und er hat dafür gesorgt, dass diejenigen, die nämlich für Gewissensfreiheit eingetreten sind, die Täufer, also die wirklich Autonomen der damaligen Zeit, umgebracht worden sind. Das muss man ganz klar sagen, dass das nichts mit Reformation zu tun haben ist, als kritische Anmerkung an dieser Stelle. Und assoziativ zu Ihnen, ich habe mit Interesse gelesen, es gibt ja so ein Forschungsverbundprojekt über E-Books und elektronische Medien, digitale Rezeptionsverhalten, europäischen Verbund. Und da gab es eine sehr nette Anmerkung von einer dänischen Forscherin, die die Grundschulkinder gefragt haben, ob sie lieber das iPad, das ist so eine iPad-Klasse, oder das Buch nehmen. Die greifen inzwischen lieber zum Buch, weil sie sich besser merken können, wo was steht. Und das einfach, das Praktische daran ist, man kann es einfach aufschlagen und loslegen. Das finden sie ungeheuer attraktiv inzwischen.
Insofern, das ist ja so lustig, wenn man mal das Buch mit der Rhetorik der Internet- und Digitalapologeten beschreiben würde. Wenn man sagt, es gibt jetzt eine neue Maschine, die kann man überall lesen, selbst in der gleißendsten Sonne. Und die ist so toll konzipiert, dass man einfach, ohne auf einen Knopf zu drücken, schon alles vor sich hat. Nein, unglaublich. Und die Akkulaufzeit ist 3000 Jahre. So. Das Buch.
Das gibt es übrigens. Es gibt irgendein YouTube-Video, habe ich ja gesehen. Irgendeine.
Also nochmal unter uns Kulturpessimisten. Es geht ja nicht nur ums Lesen und ums Schreiben, auch um diese Demokratisierungs- oder Pluralisierungseffekte, jeder darf, sondern es geht vielleicht in einem emphatischeren Sinne, Bürgertum des 19. Jahrhunderts, stelle ich mir mal vor, der gebildete, autonome Mensch. Wir müssen auf den Begriff Autonomie jetzt, glaube ich, nochmal hinsteuern. Gibt es das Ideal, dass wir uns an Texten reflexiv bewähren und uns bilden und so weiter? Also versuchen wir es mal mit Reflexion. Wenn ich die Textformen zum Beispiel sehe, die jetzt so wahnsinnig benutzt werden, hat man ja seinen Zweifel, ob das mit Reflexion etwas zu tun hat. Also dieser Beschleunigungs-, Verkürzungs- und Kompressionsaspekt, der zum Beispiel in Social Media drin ist, wir fragen uns als Goethe-Institut immer wieder, kann man mit diesen Medien überhaupt Informationen irgendwelche Inhalte transportieren und stellen fest, mehr oder weniger, nö. Was man machen kann, ist Communities generieren. Was kann man auf 140 Zeilen sagen, 140 Zeichen sagen im Vergleich zu, sagen wir mal, 1807 Phänomenologie des Geistes. In dieser Bandbreite sollte man mal fragen, was gibt es noch für Potenziale an dauerhafter, kommunenbildender Reflexion in dem, was unsere Textwelten heute haben, im Vergleich zu dem, was vielleicht als Spätfolge auch dieses lutherschen Anfangs im 19. und 20. Jahrhundert ein bürgerlicher Bildungsbegriff wollte.
Ah, da wollte ich vielleicht eines dazu bemerken. Ich glaube, die Komprimierung von Textformen mag vielleicht Einschränkungen hervorrufen. Aber was viel wichtiger ist, die Komprimierung war in der Literaturgeschichte immer schon ein Motor für Kreativität. Mhm. Bedenken Sie, was die Einschränkung des Haiku-Formats für Meisterwerke hervorgebracht haben. Bedenken Sie, was die Einschränkung auf das Sonett 2x4 und 2x3 Zeilen an literarischen Meisterwerken hervorgebracht haben. Es gibt sehr, sehr interessante Reflexionen von Autoren wie Baudelaire oder Valéry darüber, was die Beschränkung auf den Aphorismus ihnen an denkerischer Meisterleistung abverlangt. Das heißt, interessanter vielleicht als die Konstatierung der Einschränkung durch kleine Formen, jetzt auch in der digitalen Kultur, ist die Frage, was sozusagen formelle Beschränkungen an inhaltlicher Originalität hervorbringt.
Das kann er mich anschließend sagen, dass Martin Luther oder die Reformatoren natürlich auch gegenüber den scholastischen Quisquilien, die zu lesen ungeheuer interessant ist, stark eingedampft hat, den Argumentationshaushalt, und gesagt hat, lieber an die Stelle von 25 Argumenten ein starkes Bild, also von Luther als feurigen Ofen der Liebe zu sprechen, anstatt jetzt 25 Argumente vorzutragen, warum Gott Liebe ist. Darauf zu setzen war natürlich auch sozusagen die literarische Energie, mit der Luther vorgegangen ist. Nicht so sehr argumentationslistige Texte zu schreiben. Ja. Das muss man zugestehen, vielleicht mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Insofern Tendenz zum literarischen Brühwürfel. Ja.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Stichwort von der Reflexion eingehen. Das ist ein ganz medienmaterialistisches Argument. Und hat nochmal mit dem Buch zu tun und den Bildschirm. Das habe ich vorhin schon gedacht. Also Bildschirme, die reflektieren ja auch. Und ich glaube, dass tatsächlich, was sich ankündigt, ist, dass die Bildschirme weggehen, weil die ja wirklich nur etwas schlechter wiederholen, was es schon viel länger gab. Und dass aber die gesprochene Rede natürlich, also das Gesprochene, dass das sozusagen eigentlich die angemessene Form für diese digital operierten Inhalte ist. Und dann wäre die Frage, woran knüpft das eigentlich an? Also müsste dann irgendwie sowas wie eine hohe dialogische Form wieder neu erlernt werden oder sowas, wie das nur in irgendwelchen Spezialsegmenten unserer Gesellschaft noch kultiviert wird. Denn tatsächlich kann man das ja irgendwie, also dieses postfaktische Schnellschießen, irgendwie ist es schwer, das nicht als Verfallsform zu sehen. Andererseits ist es aber ja auch eine Übung in schnellem Reagieren, geistreich Sentenzen produzieren und so weiter. Und wenn das Ganze dann wieder sozusagen in die gesprochene Rede überführt wird, sei es durch Maschinen, um wieder die Frage danach, wer sind eigentlich die, sozusagen, wer sind denn die Sprecherinnen der Zukunft? Und dann verändert sich da wahrscheinlich auch was.
Aber dennoch wäre gut, wenn manchmal man eine Weile nachdenken würde, bevor man ein kurzes Argument vorträgt. Also ich wäre froh, wenn unser Ratsvorsitzender evangelischer ab und zu etwas länger überlegen würde, bevor er eine nächste Phrase in die Öffentlichkeit hinausschleudern würde. Ich hatte mir den Spaß gemacht, einen Kollegen aus der FAZ zu bitten, mal die EPD-Nachrichten zu kommentieren. Das ist eine ganz bissige Glosse geworden. Es geht eben auch manchmal zu schnell und es darf ja kurz sein, aber es sollte überlegt sein.
Aber es geht nicht über Twitter in der evangelischen, oder doch? Auch.
Das wird auch schon, also der Ratsvorsitzende twittert schon fleißig, doch. Okay. Das ist, obwohl das natürlich IT-technisch gefährlich ist.
Aber das ist doch auch irgendwie historisch toll, dass man eben, wenn man jetzt versucht, das so zusammenzuführen, dann wird man wahrscheinlich genau diese Beschwerde über die zu hohe Geschwindigkeit, mit der irgendwelche Sachen rausgehauen werden, auch schon in der Flugblattveröffentlicherei um 1517 finden. Und von da bis heute hat man im Grunde nur so eine Klage an der Akzeleration. Und dann wäre jetzt die Frage, okay, also wenn wir wirklich in Echtzeit angelangt sind, ist dann nicht spätestens dann der Zeitpunkt, zu dem man sozusagen mal wieder irgendwie einen anderen Wert als den der schnellen Reaktionen nach vorne schieben könnte? Also oder kann das noch weitergehen?
Das hatte für mich wirklich seinen pädagogischen, eine pädagogische Funktion, als ich zum ersten Mal mich mit Medienkritik in der Frühzeit des Buchdrucks beschäftigt habe. Und ich habe wirklich sämtliche Rhetoriken, die man dann zum Beispiel in den klassischen Kulturkritiken des 20. Jahrhunderts in der Frankfurter Schule oder so sieht, alles war da schon drin. Und wie du sagst, also seit dem 16. Jahrhundert geht es zu schnell. Und man fragt sich immer, wo ist man eigentlich gelandet, wenn 20 Generationen vor einem die Leute schon gesagt haben, wenn es jetzt noch ein bisschen beschleunigt, dann ist das Ende aller Tage da. Und ich glaube, deswegen ist es heilsam, sich zum Beispiel mit dem 16. Jahrhundert zu beschäftigen, weil man vielleicht selber dann eine gewisse Scheu bekommt, gewisse Argumentationsschemata der Kulturkritik nochmal weiterzutragen, weil sie eben schon so alt sind.
Aber weil sie alt sind, sind sie ja nicht unbedingt gut. Ich meine, das.
Na, das meine ich ja.
Also nochmal zum Eigensinn des Geschriebenen. Die alten Religionen haben auf Auswendiglernen gesetzt. Mhm. Bis heute gibt es Koranschulen, deren Ausbildung in nichts anderem besteht, als diesen Text auswendig zu lernen. Zum Teil für Menschen in einer Sprache, die sie gar nicht beherrschen. Das Mantra, das inwendig machen, ist ja der Versuch, es quasi unüberwindbar physisch auch zu verankern. Der Text geht raus aus der Physis. Der Text ist nicht mehr inwendig, sondern auswendig. Und erscheint mir als Gegenstand zugleich als ein Gegenstand, zum Beispiel zu zweit, zu dritt oder zu tausend an einem Text zu diskutieren. Da ist eine ganz andere Qualität von Reflexion drin. Und ich behaupte mal bis zum Beweis des Gegenteils, dass eine Reverbalisierung als Hauptkulturmodus einen Verlust von im Reflexiven liegenden Autonomie Potenzial bedeutet. Also insofern beharre ich jetzt nochmal auf dem kulturkritischen Argument.
Ich würde gerne das zweite gegenstrebige Paar, was ich vorhin schon angekündigt habe, an dieser Stelle einführen. Nämlich, also was in meiner laienhaften Lesart von Luther, was ich meine, auch da schon zu finden, nämlich in dieser berühmten Freiheit eines Christenmenschen, dass eben sozusagen die Begründung der Autonomie oder meinetwegen der bis heute geltenden Form von Subjektivität darin besteht, einerseits sich sozusagen das Recht zu nehmen und auch die Verpflichtung zu spüren, sich eine eigene Meinung zu bilden und andererseits sich aber auch rigoros etwas zu unterwerfen. Und das steckt ja auch in dem Wort Subjekt drin. Und das ist natürlich auch genau das, was Andreas Bernhard in seinem Buch über die heute als Selbsttechniken verwendeten kriminalistischen Methoden des 19. Jahrhunderts mit rausarbeitet, was sozusagen die Grundlage ist, dass also sozusagen dass die moderne Freiheit besteht eben immer gleichzeitig auch darin, dass man sich unter ein bestimmtes Regime, unter bestimmte Protokolle, was auch immer, radikal unterwirft. Und daher ist natürlich also schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch ein immer größeres Unbehagen an dieser Form von buchbasierter sozusagen hochphilosophischer Autonomievorstellung gewachsen, wenn man das Gefühl hatte, dass man sich dabei ja auch wiederum nur einer bestimmten, wie soll man sagen, einen bestimmten Regelkanon oder sowas, eine ganz bestimmte Klassen gebundenen Art, die Welt auszulegen, bindet und damit mitnichten sozusagen weder die Wahrheit noch die Freiheit in den Händen hält.
Würdest du sagen, das ist kein qualitativer Unterschied zu der Frage, also ob ich so ein Buch lese und dann schon so ein vorgefertigtes Ding bekomme, zu der Situation, dass ich quasi mit einer Maschine kommuniziere, die mir sagt, Leute, die dieses Produkt gewählt haben, haben auch gerne dieses Produkt gewählt. Ist das das Gleiche?
Nein, das ist selbstverständlich ein Unterschied. Also die Frage ist, ob man es vergleichen kann, in der Tat. Also ob es Sinn macht, das überhaupt zu vergleichen und mit anderen Worten gegeneinander auszuspielen. Oder ob man nicht konstatieren muss, also das eine findet statt und das andere jetzt auch. Und was dann mit dem Ersten passiert, das Schicksal sozusagen dieses Ersten, das wird sich zeigen. Also ich meine, das ist ja einer der berühmtesten Sätze von Marshall McLuhan, also Medientheoretiker, dass jedes neue Medium die Älteren in sich enthält. Und parallel kann man ja auch sozusagen immer diese Renaissancen sehen von anderen Medien. Also
wo sind wir hier?
Ja. Genau. Und wie voll ist es hier?
Ich meine, das Interessante, um vielleicht das kurz nochmal in 3-4 Sätzen zu sagen, das Interessante an den Selbsttechniken der digitalen Kultur, also der Verfahren, der Selbstpräsentation und der Verfahren der Selbsterkenntnis heute, ist ja das, dass all diese Verfahren auf Methoden beruhen, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Wissenschaften wie der Kriminalistik oder Psychiatrie entwickelt wurden. Also wenn Sie einerseits daran denken, dass jeder von uns oder von den meisten mehrere selbst angelegte Profile in sozialen Medien hat, dann kann man sagen, bis vor 20 Jahren gab es Profile nur von Serienmördern und Irren. Oder wenn man sieht, dass jeder, der ein Smartphone hat, sich 20, 30 Mal am Tag derzeit selbst ortet, um ein Taxi zu bestellen oder auf Tinder jemand kennenzulernen oder sich von Lieferando was zu essen nach Hause liefern lässt, dann kann man sagen, bis vor 15, 20 Jahren wurden nur Verbrecher geortet, die eine elektronische Fußfessel bekommen haben oder denen man seinen Sender und das Auto geschoben hat. Und das ist, glaube ich, das Interessante, wenn man über Selbstautonomie im 21. Jahrhundert redet, dass es auf der einen Seite eine unglaubliche Rhetorik der Selbstermächtigung gibt. Also man muss nur die neueste Keynote von Mark Zuckerberg von Facebook hören oder sich die Reden des Quantified Selfs anhören, dass man sich selbst vermessen muss, um sozusagen autonomer.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.